Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Musik für einen Gast mit dem Philosophieprofessor und Autor Dieter Thome. Er lehrt an der Universität St. Gallen. In seinen Büchern beschäftigte er sich unter anderem mit der Rolle des Vaters. Gerade die Nick war sein Weg bis zu diesen Tätigkeiten nicht. Wie der einstige Zivildienstleistende, Student, Journalist, Doktorand und frühe Vater sich in diesen verschiedenen Bereichen bewegte, davon erzählt er nun in Musik für einen Gast. Gastgeberin ist Angelika Schett.
Dieter Thome, Sie sind in Heidelberg geboren. Wenn ich Heidelberg denke, dann stelle ich mir so ein ruhiges, angenehmes Städtchen vor mit viel universitärem Klima. Als Kind merkt man das vielleicht nicht so, aber idyllisch war es doch sicher.
Idyllisch war es. Kleine Straßen, ein Philosophenweg, komischerweise, der sich da so am Hang lang zieht. Dieses Schloss auf der anderen Flussseite, diese Ruine, so eine große Gegenwart einerseits von alter Geschichte und auch andererseits damals schon von Japanern. Die Idylle war auch ein bisschen ein Museum. Es war, wenn man es überhaupt wahrnahm als Kind, dann natürlich eigentlich eher was einem fast schon ein bisschen fremd war. Aber ich war Kind, ja. Ging eher darum, wo ist die nächste Wiese?
Gab's die Wiese?
Die gab's. Es gab dann, als wir ein bisschen rauszogen, ein Häuschen oder Haus, wo wir gewohnt haben, das die wunderbare Eigenschaft hatte, dass der Hinterausgang in den Wald hinausging. Sodass wir dann da auch oft hinausgingen zu der nächsten Lichtung, wo so ein wildes Himbeerfeld sich angesiedelt hatte und ein toter Dachs daneben lag. Und dann haben wir Himbeeren gesammelt, meine Eltern, meine Schwester und ich, mit so Eimerchen. Und dann trafen wir uns nach einer Stunde und ich hatte immer am wenigsten im Eimerchen, weil ich auch der Kleinste war und vielleicht aber auch der Ungeschickteste.
Aber was haben Sie mit dem toten Dachs gemacht?
Der ist irgendwie immer noch in meinem Kopf drin, der lag da. Man durfte ihn natürlich nicht anfassen, man wusste nicht genau, was da los war. Ich hatte auch noch nie einen lebendigen Dachs gesehen natürlich.
Aber der Umstand, dass er tot war, hat es Ihnen schon zu denken gegeben?
Also, dass es sowas wie Sterblichkeit gibt, das ist mir auch schon von Fliegen und anderen Getier bekannt gewesen. Aber dass der Wald nicht einfach nur eine Idylle ist, das war schon eindrucksvoll. Denn warum habe ich das jetzt immer noch so im Kopf?
Dieter Thome, das klingt fast ein bisschen so, als seien Sie in der Natur aufgewachsen. Also hatten Sie als Kind ein Verhältnis zur Natur, waren Sie in gewisser Weise sogar der sehr zugewandt?
Eigentlich ja. Wir hatten tatsächlich eben dieses Haus am Waldrand und wir hatten, wie das dann so ist, in diesen Vororten, wo man da lebt. Damals lebten Familien ja jedenfalls unsere nicht mitten in der Stadt. Man hatte da viel Grün um sich herum. Ich musste auch immer Rasen mähen als Junge, bis ich dann mal das Kabel durchschnitt vom Rasenmäher. Ich hake mich bis heute, ob ich das vielleicht doch absichtlich gemacht habe, weil ich das hasse, das Rasenmähen. Aber Rasenmähen war ja nun eine besondere Art von Umgang mit Natur. Das musste man dann elektrisch machen und dann zusammenkehren und so.
Jetzt muss ich Sie aber fragen, das war alles noch in Heidelberg. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, mit 9 Jahren zogen Sie ja nach Ulm.
Das Rasenmähen war in Ulm und diese ganze Natur wurde dann auch schon nochmal für mich wichtig, weil wir dann so ein kleines Ferienhäuschen im Allgäu hatten, wo wir einfach dann im Sommer wochenlang in den Tag hinein lebten und dann habe ich eben Holz gehackt und bekam eine Kreissäge, wünschte mir eine Kreissäge und fing dann an, Holz zu sägen und zusammenzuschrauben und Mauern zu bauen und Beton zu mischen und solche Sachen. Das ist jetzt nicht alles nur Natur. Ich glaube, mein Hauptzugang zu Natur war jetzt nicht Blumenpressen, sondern eher tatsächlich mit den Dingen zu tun haben, aktiv zu tun haben. Es war sehr handwerklich orientiert.
Also sowas Zupackendes?
Eigentlich schon, ja.
Nun haben Sie aber nicht nur zugepackt, sondern auch gelesen.
Ja, wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, mehr, als dass ich zugepackt hätte, ja.
Mit 9 kamen Sie nach Ulm, mussten sich auf eine andere Umgebung einstellen. Was lasen Sie?
Also wie sich das dann genau von der klassischen Kinderliteratur, Karl May und so weiter, auch Jules Verne habe ich leidenschaftlich gern gelesen, verlagert hat hin zu der sogenannten Erwachsenenliteratur, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, es muss irgendwie so mit 13 gewesen sein. Da habe ich irgendwie dann mal einen von den ganz Großen in die Finger gekriegt. Wahrscheinlich Hesse. Mit Hesse fängt ja leider, das muss man ja peinlicherweise gestehen, das meistens an. Und dann war ich aber tatsächlich obsessiv beim Lesen und habe dann gedacht, okay, so viel Taschengeld kriegst du jetzt. Ich weiß nicht mehr, was das war, 20 Mark damals oder so. Und das billigste Taschenbuch kostete 2,90 Mark bei Rowohlt. Und dann habe ich mir Listen gemacht, was ich jetzt mir in diesem Monat leisten kann. Als ich dann Nachhilfe gab, so mit 13, 14, konnte ich mir dann mehr leisten. Hatte ich, glaube ich, insgesamt dann 50 Mark zum Ausgeben. Und dann habe ich systematisch diese Listen abgearbeitet. Zum Beispiel habe ich gedacht, okay, jetzt liest du von allen Nobelpreisträgern, die es eben so gegeben hat in der Literatur, liest du dann was. Und dann habe ich die alle aufgeschrieben, geguckt, was ist lieferbar, was ist am billigsten. Dann habe ich das angefangen abzuarbeiten.
Das ist ja ziemlich systematisch für einen 13-, 14-Jährigen.
Ja, gut, ich weiß nicht mehr, vielleicht war ich auch 15, aber es war auch für einen 15-Jährigen vielleicht ein bisschen bescheuert sowas. Aber das war so, dass ich einfach dachte, ja, da ist jetzt diese unbekannte Welt und die hat auf mich eine so große Sogwirkung ausgeübt. Und dann habe ich gedacht, ja, dann will ich jetzt auch wissen, wer hat in dieser Welt das Sagen? Und dann dachte ich natürlich, ja, die großen Meister werden ja wohl dann die Nobelpreisträger sein. Das stimmte dann zum Teil nicht. Die waren ja ziemlich vergessen und verschollen und auch gar nicht so gut. Und das war für mich, glaube ich, so eine Art von Folgsamkeit, so ein Gehorsam, weil das für mich ja auch irgendwie so eine Art verinnerlichtes Bildungsprojekt war. Dann habe ich da sozusagen erstmal brav die offiziellen Hitlisten abgearbeitet, bis ich dann bei manchen dieser Autoren hängen blieb, mehr las und auch merkte, dass es natürlich die Großen gab, die ihn nicht bekommen hatten, den Preis. Kafka oder Sartre hat ihn dann abgelehnt. Das fand ich natürlich interessant. Sartre hat mich natürlich als 15-Jährigen auch vom Sockel gehauen, dass das alles keinen Sinn hat und so.
Sie haben auch Klavier gespielt und das hat auch den Musikgeschmack Ihrer Jugendjahre etwas geprägt.
Im klassischen Sinn, also man kann sich das vielleicht heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Wir waren ja nicht lauter bekloppte, bildungsbesessene Kinder, aber wir hatten so eine Art von Club. Das waren so die Leute aus meiner Klasse und wir trafen uns einerseits eben viel zum Fußballspielen oder zum Handballspielen, wurde viel Handball gespielt. Ich stand immer im Tor, weil ich irgendwie nicht so gut war. Andererseits haben die gleichen Leute dann jeweils so im Radio Musik aufgenommen, auf Kassette und wir haben dann uns getroffen und haben uns die Sachen vorgespielt und mussten sie erraten. Und das war nur Klassik, nur klassische Musik. Ich habe eben dann auch Klavier gespielt und das war für uns eine ganz selbstverständliche Art, uns unsere Zeit zu vertreiben und wir fanden das einfach spannend.
Dieter Thome, Sie sind 1959 geboren. Das ist irgendwie noch auffällig. Das muss in Ulm noch eine spezielle Welt gewesen sein. Und ich meine das auch nicht, also um Gottes Willen, mit hochgezogenen Augenbrauen oder so, sondern das war ja schon damals irgendwie mit den Stones und ich weiß nicht was, aber das ging an Ihnen vorbei erstmal.
Es ist mir peinlich, aber es ist so.
Muss überhaupt nicht peinlich sein. Und Sie können jetzt auch ganz selbstbewusst Ihren Musikwunsch, Ihren ersten ansagen.
Na gut, dieser Musikwunsch, der ist von Johannes Brahms, Rhapsodie, Opus 79, Nummer 2. Und deshalb, weil das das Stück ist, was ich nach langem Insistieren meiner Klavierlehrerin aufdrückte, ich will auch mal probieren, Brahms zu spielen, sagte sie, du kannst viel zu schlecht Klavier spielen für Brahms. Und an dem Stück habe ich mir damals die Zähne ausgebissen.
Dieter Thome, wer hat gespielt?
Håkon Austbo hat Brahms gespielt.
Während wir jetzt zuhörten, habe ich Sie gefragt, warum Sie Brahms so sehr mögen. Denn Sie mögen ihn ja ganz besonders.
Also ich mag ihn so besonders, weil er einen vom ersten Ton an in was rein verwickelt, dass man in so ein Schweben gebracht wird. Also andere, Beethoven fängt dann mit der Melodie an und dann wird die eben abgewandelt, gekontert und so weiter. Bei Brahms stürzt man ja auf die Musik und die Melodie kommt gewissermaßen hinterher. Und dann ist es natürlich auch noch bei Brahms so, es ist diese Mischung aus Schmerz und Lied oder Freude. Es ist dieses Zerrissensein.
Wenn Sie sagen, ins Schweben gebracht, ist das was, was Sie mögen oder nur bei Brahms?
Naja, das mag ich ja, klar. Das Leben ist irgendwie ja ein Fluss, ein Wandern, ein Glücksfall, ein Schweben, ein In-Bewegung-Sein.
In Bewegung ist man ja auf alle Fälle, wenn man jung ist. Ich will nochmal zurück auf Ihre Jugend in diesem Ulm. Da mussten Sie ja umziehen, sich an neue Verhältnisse gewöhnen. War das leicht oder schwer?
Leicht, mittelschwer. War schon seltsam. Ich spreche ja seltsamerweise Hochdeutsch. Zum Glück vielleicht bin ich nicht mit einem starken badischen Akzent ins tiefe Schwaben gekommen. Aber Hochdeutsch war weder in Heidelberg noch in Ulm jetzt nun die absolut freundschaftsstiftende Sprache schlechthin. Und ich fühlte mich schon so ein bisschen am Rand. Mit 9 Jahren umziehen ist natürlich auch nicht so lustig, obwohl es auch nicht jetzt so war, dass ich da jetzt furchtbar traumatisch darauf zurückblicke. War irgendwie eine Mischung.
Wenn man jung ist, ist man ja auch ein bisschen darauf angewiesen, dass die anderen einen mögen.
Damit habe ich schon rumlaboriert, ob die mich mögen. Und wenn ich dann gehänselt wurde, was natürlich mir passiert ist, dann habe ich mich manchmal auch, glaube ich, geflüchtet, meinetwegen zu den Büchern. Ich würde sagen, ich bin schon, apropos Schweben, so mitgeschwommen in den Klassen. Ich war immer in dem Sinne auch ganz beliebt, weil ich abschreiben ließ und solche Sachen. Aber für mich war die Schule unter dem Gesichtspunkt, werde ich jetzt verprügelt am Anfang oder mögen die anderen mich? Wer sitzt neben mir in der ersten Klasse nach den ersten Stunden, nach den Ferien? Später dann, wie ist es mit den Mädchen und so. Für mich war das schon in der Hinsicht eher immer so eine Herausforderung.
Aber nicht intellektuell. Sie waren ein guter Schüler.
Ich war ein guter Schüler, ja.
Und Sie machten dann Abitur, kamen von zu Hause weg. Fanden Sie gut?
Sehr gut.
Ja, Sie haben mir Dieter Thome im Vorgespräch sogar erzählt, Sie waren ein Sohn, nicht unbedingt zur Freude einer Mutter, nämlich in dem Sinn, dass Sie 3 Jahre so gut wie nicht geredet hätten.
Ja, das hat meine Schwester, wie sie mir heute noch immer wieder bitter vorwirft, zur Verzweiflung gebracht, weil sie immer das Gespräch beim Mittagstisch bestreiten musste. Jedenfalls, ich wurde gefragt, wie war es in der Schule? Meine Antwort war gut. Sehr empfehlenswert, denn das ist die einzige Antwort, auf die keine Nachfrage kommt. Daraufhin konnte ich dann schweigen, nach dem Essen in mein Zimmer verschwinden und ich habe buchstäblich nicht geredet. Das muss schon so gewesen sein. Es war eine Verweigerung dieser Normalität gegenüber, diesem sich immer wiederholenden und ich bin einfach ausgebüxt in meine Welt. Und dann konnte ich real ausbüchsen, als dann die Schule vorbei war.
Etwas möchte ich kurz streifen, ohne es überzustrapazieren. Ihr Vater war ja ziemlich ein berühmter Vater, ein bedeutender Vater im Kreise der Psychoanalytiker. Er war Hochschullehrer. Horst Kechele, wer mit Psychoanalyse zu tun hat, weiß auch, dass er da ein Standardwerk geschrieben hat. Er hatte internationales Renommee. Spielte das für Sie eine Rolle als Sohn?
Habe ich natürlich als jüngerer Sohn überhaupt nichts von mitgekriegt. Irgendwann durfte ich mal mit nach Paris zu einem Kongress. Das war sehr aufregend. Dann saß er da unten in so einem Hörsaal, hatte seine Brille auf und alle hörten ihm zu. Manchmal kam ich an die Uni und dann hatte man das Gefühl, der Hausmeister salutiert fast schon. Ja, und der Herr Professor kommt jetzt. Zu Hause war er ja deshalb nicht so auffällig, weil er einfach nie da war. Insofern konnte ich sozusagen seinen Ruhm da irgendwie nicht jetzt so täglich als Dosis abkriegen. Man muss aber auch dazu sagen, er war jetzt nicht so eine Heldenfigur, dass er selbst auf Schritt und Tritt einem deutlich machte, dass er nun bedeutender Wissenschaftler war. Er ist ja auch relativ spät eigentlich dann so wirklich einflussreich geworden. Er war auch geschlagen vom Krieg und von einer armen Kindheit. Er war ein stolzer Professor, aber auch ein, gebrochen vielleicht nicht, aber einer, der ein Päckchen zu tragen hatte. Das hat es mir leicht gemacht, weil ich dadurch nicht praktisch jetzt diesen Übervater hatte. Der hatte schon auch dieses Unnahbare, man durfte nicht ins Arbeitszimmer, diese ganzen Geschichten, aber er hatte auch was sich selbst, ja, fast schon Erniedrigendes manchmal. Wenn ich eine gute Note im Deutschaufsatz geschrieben habe, hat er gesagt, das hätte ich nie geschafft.
Er hat Ihnen ja aber damit auch was gelassen. Das muss man sagen, wenn er so reagiert hat.
Ich glaube, dass das ein großes Geschenk war. Ich glaube nicht, dass das eine bewusste Strategie von ihm war. Aber es ist eine glückliche Fügung.
Kann man sagen, so wie Sie das jetzt beschreiben, Ihr Vater war auch keiner, der sich so inszeniert hat vor seinen Kindern?
Nee, das war ihm völlig unmöglich. Also Selbstinszenierung ging gar nicht. Höchstens als unschlagbarer Nullspieler im Skat. Also das war legendär.
Also er spielte mit Ihnen Skat, war aber sonst im Großen und Ganzen nicht sehr viel da.
So kann man das sagen, ja.
Darauf kommen wir auch noch, wenn wir über Ihr Thema sprechen, Eltern und Väter. Haben Sie sich damit beschäftigt, als Sie schon Philosoph waren oder schon vorher?
Nee, erst dann, ja.
Sie sind ja dann von zu Hause weg, freuten sich auch wegzukommen, was ja viele haben, wenn sie dann von zu Hause weg können. Und dann ging es also nicht gleich ans Studium, sondern Sie leisteten Zivildienst. Sie gingen also nicht zum Militär, sondern dafür eben Zivildienst. Eine wichtige Zeit für Sie.
Ja, ich meine, man ist immer ein bisschen der Gefahr ausgesetzt, im Nachhinein sich seinen Lebenslauf so zurechtzulegen, dass der irgendwie Sinn ergibt. Man erzählt das Leben rückwärts und lebt es vorwärts, sagt Kierkegaard. Und jetzt erzähle ich es rückwärts. Und jetzt rückwärts erzählen, würde ich sagen, nachdem ich mich da in diese doch zum Teil radikale Vergeistigung da hineinbewege, habe, so als 16-Jähriger, 17-Jähriger, um dieser Welt da auch ein bisschen zu entkommen, die ich irgendwie langweilig fand, bekam ich jetzt so eine Erdung und bin der Welt, aus der ich kam, Elternhaus, entkommen, nicht indem ich jetzt irgendwie die künstliche Welt der Literatur aufgesucht habe, sondern indem ich richtig auch auf dem harten Boden gelandet bin und einfach mit diesen Schülern, schwer erziehbaren Schülern zum Teil in Heidelberg dann zurechtkommen musste, denen auch irgendwie gewachsen sein musste. Das waren ja zum Teil Leute, die waren praktisch so alt wie ich, zum Teil auch 10 Jahre jünger. Man hatte irgendwie alle möglichen Anforderungen zu bewältigen, vom Zu-Bett-Bringen des 9-Jährigen, der ins Bett pisst, bis hin zu den Leuten, die auf einer Schlittentour dann gegen so einen Pfahl auf der Mitte des Weges krachten. Also man kann sich das vorstellen, diese steilen Wege, die dann schneebedeckt sind, da kann man wunderbar Schlitten fahren. Bloß manchmal kommt ja dieser Pfosten, wenn man dann da dazu kommt und dann der wirklich also knapp am Tod vorbeischrammt. Das sind Sachen, da ist man gefordert. Und das war für mich wahnsinnig wichtig, mit die wichtigste Zeit meines Lebens, dass ich da auch ein bisschen so aus diesem Kokon dieses geordneten Lebens und dem Kokon der künstlichen Paradiese so rausgezerrt wurde.
Das war 1,5 Jahre.
Ja, genau.
Das war die Zeit auch, an der Sie sich ein bisschen anderer Musik zuwandten, und ich bitte Sie jetzt, Ihren zweiten Musikwunsch zu sagen.
Also, um jetzt ein bisschen mich in Schutz zu nehmen, der Jazz, der kam auch schon mit 15, aber jetzt kommt ein anderes Musikstück, das ist nicht unbedingt Jazz, das ist Ray Charles, und das trifft vielleicht dieses Ausbüchsen und auf andere wilde Gedanken kommen, das bei mir dann eben einsetzte, Messing Around.
People too, I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. Got it, boy. Yeah!
wearing that diamond ring. She knows how to shake that thing, mess around. I declare she can mess around.
Dieter Thome, hier ging ja jetzt irgendwie in gewisser Weise die Post ab.
Ja, schneller als die Post, die Briefe bringt, ja.
Das war jetzt weniger schweben, oder doch?
Ja, ich meine, das Leben in Bewegung, das kennt verschiedene Zustände, ne? Tanzen, schweben.
Sie haben vorhin erzählt, wie wichtig der Zivildienst in einem Jugendheim mit Jugendlichen, die nicht so ganz einfach in diesem Leben zurechtkamen, wie wichtig diese Zeit für Sie war. Und danach, kann man sagen, wurden Sie in gewisser Weise ja vielleicht wieder zurück buchstabiert. Nämlich Sie haben dann an der Universität Freiburg Philosophie und Literatur studiert. Und das, was Sie vorhin als etwas bodenständiger bezeichnet haben, wurde dann wieder so in die Höhen geworfen. Und das fanden Sie nicht so toll.
Es war für mich schon eine große Entdeckungstour, die dann fortgesetzt wurde, dieses Eintauchen in die Philosophie. Es war gleichzeitig so, dass sich dann herausstellte, so nach einem Jahr, dass ich diese andere Seite, dieses wirkliche, auch vielleicht härtere Leben in Freiburg nicht so antraf. Darüber hatte ich mir vorher gar nicht so Gedanken gemacht. Dachte, na gut, jetzt wirst du Student. Aber wenn ich dann immer morgens zur Uni fuhr und dann kam diese Straßenkehrmaschinen, die sowieso schon sauberen Bürgersteige dann nochmal abrieben und so abbürsteten. Und auf denen stand, ich kann leider das Alemannische nicht so gut, Freiburg in der Stadt, zu frisch und glatt. Da habe ich dann gedacht, hier muss ich weg.
Und das taten Sie auch.
Dann bin ich nach Berlin nach einem guten Jahr, um da weiter zu studieren. Damals war die Berliner Philosophie die beste in Deutschland. Und dann dachte ich so, aus so einer Mischung heraus, jetzt gehst du in eine andere große Stadt und du gehst zu den großen Philosophen Teunissen und Tugendhat und studierst bei denen und wirst erleuchtet.
Erleuchtet und auch ein bisschen mehr mit dem Dreck konfrontiert.
Ja, also das passte allerdings dann auch nicht so ganz gut zusammen. Ich bin ganz ehrlich gesagt dann in dem vierstündigen Hegel-Seminar von Teunissen mittwochs morgens um 9 Uhr, 9 bis 13 Uhr, meistens erst um 11 erschienen und da waren dann 100 Leute. Und ich bin mit der Freien Universität überhaupt nicht warm geworden. Irgendwie liefen da lauter Leute rum, apropos Schweben, wo ich das Gefühl hatte, die sind alle schwarz angezogen und die sind alle so klug und die schweben durch die Gänge und verschwinden auch alle sofort nach dem Seminar und sind unnahbar und ich kam da mit meinen Korthosen aus dem Süden und war schon ehrgeizig. Ich war auch eigentlich immer sehr selbstbewusst. Trotzdem oder gerade deshalb habe ich dann beschlossen, das ist nicht mein Ding, das ist nicht meine Welt. Diese Leute, die können mich mal, die tun auch nur so. Aber gleichzeitig habe ich dann das Studium hingeschmissen. Es war mir zu fern von der Welt. Es waren Leute, die irgendwie den Sinn des Studiums, glaube ich, dann doch zum Teil darin sahen, möglichst auf Distanz zur Welt zu gehen. Und das hatte ich ja nun schon ein paar Jahre gemacht. Ich wollte jetzt irgendwie die Kombination hinkriegen.
Und das versuchten Sie womit?
Na, das versuche ich, glaube ich, heute noch. Ich weiß nicht, ob man das so leicht hinkriegt. Erstmal habe ich mich dann wieder auf die Gegenseite geschlagen. Ich bin dann Hausbesetzer geworden in Kreuzberg. Zum Glück wurde das Nachbarhaus von der Wohnung, die ich gemietet hatte, besetzt. Es war praktisch. Das hatte mehrere Vorteile. Ich zahlte damals 82,73 Mark und das Klo war ein Stock tiefer und fror immer ein im Winter. Also in der Mietwohnung. Und die Brandwand gegenüber war 5 Meter entfernt und der Kohleofen in meinem Zimmer, der war irgendwie undicht. Und in dem besetzten Haus bauten wir dann ein Bad und ich traf nette Leute, verliebte mich und das war auf andere Weise als der Zivildienst dann auch eine gute Erfahrung. Ich konnte meine handwerklichen Fähigkeiten ausspielen. Das war eine gute Sache.
Dabei blieb es ja nicht.
Ja, also ich habe dann doch immer noch die Zeit gelesen in der Zeit.
Also die Deutsche Wochenzeitschrift,
die Zeit? Die Deutsche Wochenzeitschrift. Die Zeit, genau. Die Zeit, die verläuft, die habe ich versucht auch zu lesen, die Zeit in Gedanken zu erfassen, aber das ist mit bescheidenen Mitteln. Auf jeden Fall in Italien im Urlaub kaufte ich mir die Zeit, da war eine Annonce der Henry-Nann-Journalistenschule. Da stand nur mit Postkarte bewerben, Briefe werden nicht geöffnet. Das war mir dann unheimlich. Von Italien aus eine Postkarte schreiben, Einsendeschluss war 2 Wochen später, habe ich einen Brief geschrieben und irgendwas draufgeschrieben, dass man es doch bitte öffnen soll. Und dann bin ich, das war natürlich dann auch ein Erfolg, mit dem ich den Eltern das abgebrochene Studium wieder versüßen konnte, da aufgenommen worden in der Henry-Nann-Schule.
Und 1,5 Jahre diese Ausbildung gemacht und nachher waren Sie auch eine Zeit lang Rundfunkjournalist. beim Sender Freies Berlin.
Aber auch das machten Sie nicht immer, sonst wären Sie ja nicht, was Sie heute sind.
Ja, also ich habe das sehr genossen, diesen Beruf des Journalisten. Ich habe übrigens auch diesen genauen Blick darauf, wie kann man einen Satz noch besser machen. Da geübt, das war mir eine kostbare Erfahrung. Wie kann man verständlich sein? Aber mein Vertrag lief aus und dann hatte ich eben keine Arbeit mehr. Dann dachte ich, na gut, du hast da diese 4 Semester Studium. Irgendwie so, das ist vielleicht auch was in dir noch ein bisschen krummelt. Also ein abgebrochener Student, willst du das jetzt dein Leben lang sein? Dann habe ich eben beschlossen, das Studium abzuschließen, um danach dann wieder in den Journalismus zu gehen. Und habe dann einen Professor noch gekannt, dem ich sehr, sehr verbunden bin, bis heute Rainer Marten in Freiburg, und konnte dann bei ihm sogar direkt die Promotion schreiben als dieser abgebrochene Student. Das war in der alten Universität alles noch sehr, sehr wenig bürokratisiert. Dann schrieb ich eben meine Promotion und schloss damit mein Studium.
Das wäre heute wirklich ziemlich unmöglich. Wie alt waren Sie da, als Sie beschlossen, wieder weiter zu studieren?
24.
Kurz später bekamen Sie ja schon Kinder.
Ja, das stimmt. Also ich bin mit 25 Vater geworden. Da war ich gerade dabei, meine Dissertation zu schreiben.
Wie Sie das gemacht haben und warum das mit dem Vater so eine Rolle spielt, ich habe es ja auch schon vorhin angedeutet, das hören wir dann nach der nächsten Musik. Und das ist was?
Na, jetzt kommt etwas, das mehr für die Jazz-Seite meiner Musikleidenschaft gehört. Nicht der harte Free-Jazz von John Coltrane, den hätte ich vielleicht auch gerne gespielt, aber doch ein wunderschönes Stück von Herbie Hancock, Cantaloupe Island.
We'll be right back.
Dieter Thome, wir haben ja vorhin darüber gesprochen oder Sie haben darüber gesprochen, dass Sie ja ziemlich früh eigentlich schon ein Kind bekamen.
Na, genau genommen meine Frau.
So ist es. Aber warum ich das vielleicht so rumformuliert habe, Sie waren ja dann ein sehr präsenter Vater. Vielleicht gar nicht mal so bewusst entschieden. Die Situation war einfach so.
Ja, ich habe die Liebe meines Lebens getroffen und dann ging das alles ruckzuck. Meine Frau war schwanger und ich war ja nun ein armer Student. Frau arbeitete als Journalistin und als dann unsere Tochter geboren wurde, sie ist dann erstmal ein bisschen zu Hause geblieben, aber dann gab es doch einige Jahre, wo ich dann immer so eine Mischung aus Hausmann und Doktorand war. Das habe ich beides mit hoher Intensität gemacht, würde ich sagen. Also ich war, glaube ich, dann sogar auch schneller promoviert oder fertig mit meiner Doktorarbeit als viele andere meiner Freunde, die immer morgens erstmal Zeitung lasen. Und ich war ein Vater, der sehr nah an seinen Kindern dran war. Das ist schon so, ja.
Also Kinder, es gab dann noch ein Kind.
Es gab dann noch einen Sohn, ja.
Und damals, so sagten Sie zumindest im Vorgespräch, gab es sogar ein zündendes Erlebnis, an das Sie sich erinnern können, was Sie bewog, über die Elternschaft nachzudenken, philosophisch.
Es war im Campingplatz Petit Mus im Südfrankreich. Ich saß verzweifelt, schattensuchend da neben den Kindern, die im Sand spielten und dachte, Mensch, dein Leben hat sich irgendwie doch dramatisch umgewälzt in den letzten Jahren. Dachte auch, Mensch, irgendwie ist das doch erstaunlich. Und dann schoss es mir, das weiß ich noch, ausnahmsweise ist es nicht nachträglich erfunden, durch den Kopf, Philosophie beginnt mit dem Staunen. Lernt man als Erstsemester von Platon. Nun saß ich da und kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und dachte, eigentlich ist es was sehr Philosophisches, was mit dir passiert. Es geht echt existenziell um Glück, um Freiheit, denn ich fühlte mich auch ein bisschen unfrei und gleichzeitig glücklich. Unfrei, weil ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt gerne am Strand in der Sonne saß und Sonnenbrand bekam. Andererseits war ich begeistert darüber, dass diese Kinder da waren. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt philosophierst du über Elternschaft, über Familie.
Dann hieß es?
Eltern, kleine Philosophie einer riskanten Lebensform. Und in diesem Risiko, das führt dann zu Amüsement, wenn ich daraus vorlese, in diesem Risiko kommt natürlich dieses Umwälzen des Lebens zum Ausdruck, was ich da verspürt habe.
Eine riskante Lebensform. Was ist Ihrer Meinung nach das Riskante daran? Man ist weniger frei, das haben Sie schon gesagt. Man könnte ja auch sagen, man lebt viel weniger abenteuerlich, als man leben würde, wäre man nicht Familienvater, jetzt in Ihrem Fall. Und doch ist ja etwas dabei, was es riskanter macht als vieles andere. Sage ich jetzt mal so wild daher und frage Sie, was ist das Risiko?
Also ich denke eben, dass sich meine Erfahrung überhaupt nicht damit gedeckt hat, dass das Leben jetzt langweilig werden würde. So Reihenhaus, jeder Tag läuft gleich. Das empfand ich gar nicht so, sondern ich hatte das Gefühl, verändert sich dein ganzes Leben, der Seelenhaushalt, der Finanzhaushalt, deine Beziehungen, die du pflegst. Es ist nicht einfach nur Unfreiheit, es ist ja auch eine Eröffnung neuer Freiheiten. Du kannst lauter Sachen machen, die du vorher nicht machen konntest. Ohne Kinder kann man ja auch viele Sachen nicht machen, zum Beispiel nicht mit Kindern hemmungslos spielen, also diese Seiten seines Lebens auskosten. Es ist für mich gar nicht so eine negative, nach dem Motto mehr Glück, weniger Freiheit. Das würde ich gar nicht sagen. Es ist einfach eine völlig andere Art des Lebens und das große Risiko daran ist, dass man in dieses Leben sich hineinstürzt, ohne es vorher wirklich planen zu können. Und das hassen ja eigentlich moderne Menschen. Und ich liebte es. Dazu gehört das Risiko.
Was meinen Sie jetzt genau mit nicht planen? Kinder kann man ja planen, wenn man will. Und man kann sogar die Kinder verplanen, wenn man will.
Planen kann man probieren und dann stößt man ja schnell auf Grenzen und dann verplant man es vielleicht. Also ich hatte immer das Gefühl, ganz früh schon, dass man da natürlich einen enormen Einfluss ausübt, aber dass das, was da heranwächst, ja schon ein Dickschädel ist, ziemlich früh. Außerdem ist es ja so, dass das ganze Leben man nicht kennt, auf das man sich da einlässt. Zur Planung gehört ja, dass man eigentlich die Zustände simulieren kann. Wie ist es, wenn im Gotthardtunnel die Verbindung hergestellt wird? Kann man vorher genau Planspiele machen, wie das ablaufen muss? Das kann man ja bei der Familie nicht. Und das ist aber gerade der Witz.
Würden Sie sogar sagen, das ist etwas vom Riskanteren, was man so tun kann?
Eigentlich ist meine tiefe Überzeugung, dass es eine der größten Herausforderungen und größten Risiken ist, die da in der Mitte der Gesellschaft auf uns warten.
Viele Menschen machen ja auch die Erfahrung, dass wenn sie Kinder haben und so vieles dann auch wirklich nicht so geht, eben weil es auch nicht planbar ist. Und viele auch sehr unglücklich dann in dieser Situation sind. Und bei Ihnen klingt das, also nicht eindimensional, aber es klingt geglückt. War das einfach Glück?
letzten Endes empfinde ich Dankbarkeit und Erleichterung, wenn ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie ist es ganz gut rausgekommen. Gleichzeitig guckt man dann um sich und es gibt andere, die sich auch bemühen und geht's dann harziger zu mit den Kindern. Natürlich habe ich versucht, Sachen richtig zu machen, aber ob das jetzt richtig war und ob das, was ich dann auch falsch gemacht habe, zum Glück dann vielleicht kleinere Fehler waren, mein Gott, also ja, ich glaube aber, dass es wichtig gewesen ist, dass wir irgendwie eine große Selbstverständlichkeit hatten, dieses Leben zu bejahen, also meine Frau und ich, dass wir auch irgendwie nie groß jetzt angefangen haben zu feilschen, wer macht was, dass wir mit einer großen Hingerissenheit uns einfach auf dieses Leben eingelassen haben. Und ich glaube, das hat schon auch ausgestrahlt auf die Kinder. Die fühlten sich bejaht. Nicht jetzt nur so, als sie dann mal ankamen, sondern glaube ich eben ja ein Jahr aus. Und diese Mischung des Alltags auch zwischen uns beiden, als ich dann voll berufstätig auch war, diese Balance in diesem Beziehungsgeflecht, darauf haben wir immer versucht zu achten.
Sie haben gesagt, die Kinder sind gut rausgekommen. Was heißt für Sie, jetzt mal auch unabhängig von Ihren Kindern, was heißt für Sie das, ein Kind kommt gut heraus?
Dass es nicht drogensüchtig ist, dass es weiß, was es will. Ich würde sagen, das sind die zwei elementaren Dinge. Das steht natürlich jetzt stellvertretend für was. Also das nicht drogensüchtig, das steht für das Umschiffen all der Klippen und Gefahren, wo Kinder reingezogen werden können. Denn natürlich ist es so, dass man sehr früh dann auch merkt, dass die Eltern nur einen Teil des Einflusses ausüben, dem die Kinder ausgesetzt sind. Also das heißt, das eine ist, man muss hoffen, dass die Kinder von negativen Dingen verschont bleiben, die das Leben richtig, richtig kaputt machen können. Und das andere ist, dass ich mir immer gewünscht habe, dass die Kinder nicht in so einen Zustand hineingeraten, wo sie in so einer Grauzone des Lebens vor sich hin leben und immer noch darauf warten, dass es dann vielleicht irgendwann richtig losgeht, das Leben. Was ich mir gewünscht habe, waren Kinder, die wussten, was sie wollten. Ich hatte immer einen Horror vor dem, was schon in den 20er, 30er Jahren permanente Pubertät genannt worden ist, übrigens von einem Schüler Freuds, Siegfried Bernfeld. Und dann gab es natürlich manchmal Zoff, wenn die dann irgendwas wollten, was mir nicht so eingeleuchtet hat. Aber ich bin heilfroh, das ist eigentlich hauptsächlich ein Gefühl von Erleichterung, dass die jetzt ihren eigenen Weg gehen und nicht auf der Stelle stehen.
Ihr nächster Musikwunsch hat vielleicht auch damit zu tun und auch vielleicht damit, dass es so in dieser Art geglückt ist, wie Sie es jetzt beschrieben haben. Sie haben nämlich gesagt, die Liebe meines Lebens, mit der bekam ich Kinder. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ziemlich eine große Rolle spielt, dass es so gut geht, dass man sich sehr, sehr mag. Und Sie merken, woraufhin ich hinaus will, nämlich es gibt ja den Film Casablanca und da gibt es ja diese ganz besondere Melodie.
Nämlich darauf, dass die Welt immer die Liebenden willkommen heißen wird. So heißt es in As Time Goes By. Jetzt singt aber Brian Ferry diesmal.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Thank you. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Ja, das war natürlich total schön, Dieter Thome.
Weil es tatsächlich so sein sollte, dass die Welt immer die Liebenden willkommen heißt. Ich höre das, glaube ich, auch gerne alleine, nicht nur sozusagen Arm in Arm, als so eine kleine Bestätigung, weil ich glaube schon, dass ich auch in meinem Denken und Leben einerseits immer die Härten und auch das Nicht-Idyllische gesucht habe, das Politische wollte, über die Welt nachdenken wollte und andererseits wollte ich mir nie das Heitere oder das Positive abschminken lassen. Besser gesagt, abschminken ist schon falsch. Es wäre ja, als wäre das Heitere was Oberflächliches. Ich wollte eigentlich nicht nur im harten, kritischen bleiben, sondern ich wollte auch eine Stimme haben für das Geglückte.
Sie haben ja nicht nur über Eltern geschrieben, sondern Sie haben ja auch über Väter geschrieben. Und das vor nicht allzu langer Zeit, also vor wenigen Jahren. Und da haben Sie die Väter, also eine Geschichte der Väter geschrieben und Sie haben sie moderne Helden genannt. Das mag ja mancher Mutter komisch aufstoßen, jetzt mal nur vom Titel her, ohne den Inhalt zu kennen. Was hat Sie das im Titel schon festhalten lassen, moderne Helden?
Genau genommen ist es einfach ein bisschen ein Trick, würde ich sagen. Denn ich spiele da mit der Doppelbedeutung von Held. Held ist ja erstmal nur derjenige, der in der Mitte der Theaterbühne steht. Und da gibt es ja Helden aller Art. Auch die Helden, die dann töten, im Theater zum Beispiel, oder brutal sind, die nennt man ja auch Helden. Held im Sinne von Hauptrolle ist die eine Seite der Bedeutung und dann gibt es natürlich noch den Helden als Vorbild, als guter Held. Der Sinn dieses Untertitels ist, dass das ganze Buch auch eben tatsächlich erstmal davon ausgeht, dass die Väter in der Mitte der Bühne ihren festen Platz hatten über Jahrhunderte, deshalb Helden und dass man dann natürlich nochmal genau hinschaut und prüft, sind es denn jetzt gute und welche sind weniger gut? Und dann fange ich an, diese Wellenlinien des Guten und Schlechten nachzuzeichnen.
So wie Sie, Dieter Thome, über Väter schreiben und Ihr Verhältnis zu den Kindern auch über die Jahrhunderte, finde ich, hat es manchmal auch, ohne jetzt in den Kitsch abzuschwenken, aber etwas Herzerwärmendes. Das sind so Männer, die eigentlich das auch wollen, manchmal nicht so richtig können, weil sie kein Vorbild haben oder weil sie gar nicht wissen, wie das geht. Männer, die sich auch um vieles bringen, weil sie es eben nicht wissen, auch um eine bestimmte Art von Glück.
Wenn es mir gelungen ist, dann ist bei dem Buch die Stimmung so, dass sie eigentlich erstmal nüchtern guckt, was lief da eigentlich. Und dass ich dann aber schon auch mit großer Neugier den Wendungen ins Gelingende, den späten Funden, dass man mit den Kindern doch was anfangen kann, nachgehe. Es ist interessant, dass manche den Eindruck haben, dass ich irgendwie so eine Geschichte erzähle, dass es immer wahnsinnig schwer war und eigentlich immer irgendwie auch, ach Gott, ein Riesendurcheinander und so weiter. Und andere nehmen das eher als so einen Ritt, bei dem ich dann gar nicht mal verzweifelt, sondern durchaus frohgemut und zuversichtlich schaue, was da für nette Funde am Wegesrand zu machen sind von Vätern, wo Vorbilder sind. Ich glaube, dass man das in Teil der Botschaft des Buches so zusammenfassen kann, dass ich sage, Väter sind tatsächlich Vorbilder für ihre Kinder, unweigerlich. Sie müssen diese Vorbildrolle annehmen, aber wenn man kein Bild von sich hat, kann man nicht Vorbild sein. Und deshalb suche ich nach Väterbildern. Teil meiner Untersuchung war auch, dass ich geschaut habe, wie sehen eigentlich Väterbilder aus, nicht nur jetzt metaphorisch, gedanklich, sondern auch wirklich künstlerische, gemalte Bilder. Und das Faszinierende ist, dass es ganz wenige gibt. Väter mit Kindern solo gibt es praktisch gar nicht, also über viele Jahrhunderte. Und dann gibt es manchmal Familienbilder. Und wenn man die Familienbilder anschaut, dann ist natürlich die Hälfte die heilige Familie in den frühen Jahrhunderten. Zum Teil ist es ja so, dass diese heilige Familie Vorbildfunktion hatte für unsere stinknormalen Familien, unheilige Familien. Aber da hat man natürlich den Wurm drin sitzen, den Wurm dieses gedoppelten Vaters, nämlich Josef als Stiefvater, die heilige Familie als Patchwork-Familie früher Art und dann irgendwie unsichtbar drüber der symbolische Vater, den man ja dann auf den Bildern auch nicht wirklich zu sehen kriegt. Und in dem Sinne ist diese heilige Familie und eben inklusive Josef kein wirklich lebbares Vorbild für uns. Und es steckt darin, dieser Zwiespalt, der die Väterrolle bis in unsere Tage bestimmt, nämlich dass es das beim Vater viel stärker als noch bei der Mutter diese Diskrepanz auftritt, der ist einerseits halt ganz real zum Anfassen, der ist fett oder dünn. Andererseits hat er diese symbolische Vaterrolle, Repräsentant der Macht, der Verbote, des Gesetzes und so weiter. Und das ist natürlich eine Spaltung, in der viel, viel Konfliktstoff drin ist. Wenn diese Spaltung so brutal und praktisch unvermittelbar nebeneinander steht, wie das im Fall der Heiligen Familie der Fall ist.
Gibt es auch einen Vater, der Sie so beeindruckt hat?
Mein Doktorvater, apropos, hat mich beeindruckt, der drei Kinder hat und dann sagte, ja, ein ganz elementares Thema ist, wenn man spazieren geht, dass man nur zwei Hände hat und drei Kinder.
Dieter Thome, zum Abschluss noch, damit wir auch ein bisschen das Ganze nochmal situieren, was Sie gerade machen. Sie sind Professor in St. Gallen, an der Uni St. Gallen. Sie sind das schon einige Jahre.
11 Jahre.
Elf Jahre. Und als ich Sie fragte, warum Sie überhaupt nach St. Gallen kommen, immerhin haben Sie ja jetzt auch erzählt, dass Sie es allzu sauber nicht mögen und Berlin mochten Sie und so. Da haben Sie gesagt, es gibt zwei Antworten, eine prosaische und eine poetische. Und zum Schluss lassen Sie uns noch an diesen beiden Antworten teilhaben.
Die prosaische Antwort ist, dass man als Philosoph eigentlich immer damit rechnen muss, dass man arbeitslos wird. Ich habe mich da mit großem Herzblut in diesen Beruf reingestürzt, war aber darauf angewiesen, dass, wie das dann so schön heißt, jemand mich ruft, mir einen Ruf erteilt, eine Universität. Und die prosaische Antwort ist, dass die Universität St. Gallen mir den ersten Ruf erteilt hat. Das war ganz schnell und in dem Sinne war ich dann schon Professor kaum, dass ich, wie man heute sagt, auf dem Markt war und war darüber sehr erleichtert, dass ich also nicht Taxifahrer werden musste. Und damit war dann endgültig der zweite Traum von mir, als Journalist zu arbeiten, in den Hintergrund gerückt. Die poetische Antwort ist, dass ich ja nun eben tatsächlich schon 11 Jahre da bin und mich in dieser Uni sehr, sehr wohlfühle. Vielleicht auch deshalb, weil man in dieser Uni eben die Philosophie immer auch im Spiel, im Kontrast, auch im Streit mit der wirklichen Welt, die zum Beispiel stark durch die Ökonomie geprägt ist, verteidigen oder vertreten kann. Dass man also mit Studenten zu tun hat, die auch durchaus andere Sachen im Kopf haben, mit Kollegen, die wissen wollen, was ist jetzt dein Beitrag dazu. Und diese Mischung aus Vertiefung in Gedanken und sich aussetzen der Welt, die kann ich da auch ein Stück weit leben in St. Gallen. Das reicht nicht, einfach nur zu spielen, in so einem vorläufigen Gedankenspiel zu bleiben.
Ihr letzter Musikwunsch, von wegen vorläufiges Gedankenspiel?
Ist eigentlich kein Spiel, sondern ein ernster, trauriger und so wunderschön komponierter Beitrag von Astor Piazzolla, eine Fugata.
Mit der Fugata von Astor Piazzolla verabschiedet sich der Philosophieprofessor und Autor Dieter Thome. Zum Gespräch bat ihn Angelika Schett. Diese Sendung können Sie kommenden Samstag nochmals hören, dann um 11 Uhr hier auf DRS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.